Ja, das muss ich mal ein kleines bisschen wegstellen. Wir sind im Thronsaal Gottes, haben wir gerade gehört von dem Lied. Ja, ganz im Zentrum. Und das ist schön, miteinander jetzt auf sein Wort zu hören, aus diesem Zentrum heraus. Paulus beschreibt in dem Text im Epheserbrief, wie Christen leben, und zwar in einer neuen Normalität. Es ist ja an die Christen in der Gemeinde in Ephesus geschrieben, und diese Gemeinde setzte sich aus Heiden und aus Juden zusammen, also ehemalige Heiden und Juden. Und wir können uns, glaube ich, gar nicht diese Sprengkraft vorstellen, die in diesem Gemisch drin war. Und Paulus sagt, und jetzt seid ihr in einer Gemeinde und egal wo ihr herkommt, ihr habt eine neue Normalität. Der Begriff der neuen Normalität taucht ja immer mal wieder auf. Da steckt ja das Wort Norm drin und das bedeutet in der Regel, eine Norm brauchst du nicht hinterfragen. Ist so. Diese Woche haben wir gedacht, 60 Jahre Mauerbau. Ich weiß nicht, ob ihr den einen oder anderen Film oder Dokumentation dazu gesehen habt. Im Fernsehen lief ein toller Film, 3,5 Stunden, wo ein Zug von München nach Berlin fuhr und die, die in diesem Zug saßen, mussten sich im Grunde genommen, die hörten im Zug, da wird heute in Berlin eine Mauer gebaut. Das war die Realität. Manche konnten das gar nicht glauben. Und die anderen stand plötzlich die Frage, weil sie wussten, was damit verbunden ist, will ich in dieser neuen Normalität leben oder nicht? Und das fordert von mir eine Entscheidung. Und das war spannungsmäßig so aufgefangen und ich habe da vieles wieder gespürt, was ich von früher auch kannte. Denn die neue Normalität hieß ja, es gibt eine politische Meinung, die wird vom Kindergarten an indoktriniert. Und man wusste, man kommt da nicht raus. Ich habe mit Ausbildern gesprochen, die heute junge Leute ausbilden. Auf die kommt auch irgendwie manchmal eine neue Normalität zu. Und zwar mit den Auszubildenden. Die bringen manchmal Forderungen mit und Ansprüche, wo man denkt, hoch, was ist denn das eigentlich? Das hört sich fast so an, als ob schon einer 30 Jahre im Beruf war. Und dann ist ja die Frage, ist das jetzt normal? Muss ich mich dem fügen? Oder wollen wir denen noch beibringen, es geht noch anders? Letztes Jahr wurde auch wieder von einer neuen Normalität gesprochen, dass wir uns an die ganzen Maßnahmen gewöhnen. Aber ich denke auch, diese neue Normalität der Geschlechter, dass wir Geschlechter plötzlich neu definieren. Was ist männlich, was ist weiblich, was ist dazwischen? Oder auch diese immer mehr diese Verschmelzung von Mensch und Technik. Alles neue Normalität. Ich habe den Eindruck, wir haben im Moment auf der Welt eine Inflation von neuen Normalitäten. Und ich möchte gar nicht dran denken, was für die Menschen in Afghanistan im Moment die neue Normalität bedeutet. Also auch egal, wo wir leben, da sind die neuen Normalitäten sehr unterschiedlich. Was hat das alles mit dem Text zu tun? Paulus sagt den Christen, ja, es gibt eine alte Normalität. Und alles, was ich eben aufgezählt habe, gehört in diesem Sinne zur alten Normalität. Das ist so, wenn jemand sich ständig ein neues Outfit zulegt. Also Haare färben, Haare ab, Bart wachsen, Bart ab, neue Kleidung und was weiß ich. Und der kommt dir entgegen und du weißt genau, aber dahinter steckt immer noch derselbe Kerl. Hat nur ein neues Outfit. Paulus beschreibt erstmal die alte Normalität. Und das ist ein schöner Dreischritt in diesem Text. Also erst beschreibt er, was war früher? Und dann sagt er, und was hat Gott eigentlich an euch getan? Und was ist heute? Diesen Dreischritt, den wollen wir mal mit ihm mitgehen. Und wir als Christen kennen ja die alte Normalität ganz genauso. Ingo Scharwächter, ein christlicher Autor, hat mal zwei Beispiele geschrieben, die ich Ihnen mal vorlesen möchte. Die stehen für unzählige Beispiele auch aus unserem eigenen Leben. Er schreibt, sie ist müde, sehr müde und heute einfach überfordert. Und gerade heute streiten die Kinder nur. Sie schlichtet, erklärt, weist zurecht, aber irgendwann platzt sie. Sie schreit ihre Kinder an, sie putzt sie herunter mit Worten, die verletzen sollen. Sie sieht die Angst in den Augen, Mama. Aber sie hat sich nicht unter Kontrolle. Sie schickt die Kinder nur barsch weg in ihr Zimmer, aus dem sie leises Weinen hört, während ihr maßloser Zorn sich nur langsam abkühlt. Nachher wird sie selbst im Bett liegen und leise in ihr Kissen weinen und sich schämen. Wie konnte ich nur? Er sitzt am Computer. Es ist schon weit nach Mitternacht. Und wieder schaut er sich Videos an, Bilder, heimlich und mit der ständigen Angst, entdeckt zu werden. Er weiß, dass es Sünde ist. Jesus hat gesagt, wer eine Frau nur ansieht, aber er kann nicht aufhören. Nachher wird er ein schlechtes Gewissen haben, sich tief schämen. Manchmal verachtet er sich regelrecht und wagt es nicht, Gott ins Gesicht zu schauen. Aber er kann nicht aufhören, nicht jetzt. Zwei Beispiele, die Alltag sind. Wir könnten sie ergänzen, jeder kann sie ergänzen durch etliche eigene Beispiele. Und wenn uns jemand mal so in sein Herz schauen lässt, was ist unsere erste Reaktion oft? Wir beschwichtigen. Wir sagen, es geht ja jedem so. Ist ja normal. Wir versuchen, wenn wir es irgendwie können, empathisch zu sein. Da hat man sich eben dran gewöhnt. Paulus sagt, nein, daran sollt ihr euch nicht gewöhnen. Das entspricht nicht dem Glauben. Und dann kommt dieser Vers 10, das ist einer meiner Lieblingsverse. Denn was wir sind, was wir jetzt sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das, sagt Paulus, ist die neue Normalität. Und das Schöne ist, dass er im Grunde genommen in diesem Text dreimal sagt, vergiss es nicht. Und das erste, vergiss es nicht, heißt, vergiss nie, wo du herkommst. Oder vergiss nie, wer du mal warst. Manche kennen das vielleicht, als sie aus dem Elternhaus gegangen sind, dass die Eltern noch diese Botschaft mitgegeben haben, vergiss nie, woher du kommst. Und woher kommen wir? Ich habe das mal genannt als eine Zombie-Normalität. Das ist das, was Paulus beschreibt. Was ist ein Zombie? Als Zombie wird ein Mensch bezeichnet, der scheinbar verstorben ist und wieder zu einem Teilleben erweckt ist. Er lebt sozusagen wie ein Untoter, aber seiner Seele beraubt, sein Wille ist gesteuert. Und deswegen sagt er, geistlich gesehen sind wir eigentlich alle Menschen wie Zombies. Wir halten uns für unheimlich lebendig, aber vor Gott sind wir mausetot. Und deswegen auch diese Verse 1 und 2. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, in Klammern, dem Fürsten dieser Welt. Jesus hat ihn so genannt. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Das ist der Normalzustand des Menschen. Das ist natürlich, wie es hier steht, theologisch ziemlich dicht. Ich habe versucht, das mal zusammenzufassen. Paulus sagt, übertragen, ihr habt eigentlich wie Zombies gelebt, als Tote, vom Geist der Welt bestimmt. Und damit folgt ihr dem Satan. Das heißt, ihr seid Teil seines Systems. Ihr lebt in seinem Machtbereich. Ich möchte nochmal an den Mauerbau erinnern. Alle, die das ja miterlebt haben in Berlin oder das haben kommen sehen, die hatten noch die Wahl. Ich bin 3 Jahre später geboren. Ich hatte keine Wahl. Ich war Teil des Systems. Manche konnten flüchten. Aber aus diesem Bereich, den Paulus beschreibt, Da kann kein Mensch flüchten. Geht nicht. Es ist ein Kreislauf. Paulus sagt, eure Vergehungen und Sünden verhindern das göttliche Leben. Warum? Wo kommen die eigentlich her? Dann brauchen wir nur mal Jesus zu hören, der gesagt hat im Matthäusevangelium, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Und wahrscheinlich ist das nur eine kleine Beispielpalette von all dem, was da in unserem Herzen drin schlummert und da ist. Und deswegen sagt Paulus, ja, weil das ja alles in euch ist, weil ihr Teil des Systems seid, deswegen lebt ihr einen sündigen Lebensstil. Da kann gar nichts anderes bei rauskommen. Das ist ein geistliches Naturgesetz und das können wir nicht durchbrechen. Wir selber, keine Chance. Es gibt ja die Zentrifugalkraft, das heißt, wenn man sich schnell genug bewegt, fliegt man nach außen. Aber es gibt auch eine andere Kraft, die heißt Zentripetalkraft, die hält den Körper auf einer bestimmten Kreisbahn. Und ich dachte, ja, so ist das Leben ohne Gott. Ja, wie wir als Kinder auf so ein rundes Karussell gestiegen sind, ohne Antrieb, und dann stand einer aus und hat sie gesagt, schneller. Und dann hat einer immer angeschoben. Ja? Und es wurde schneller und schneller und schneller. Und im Grunde genommen ist das das, was der Teufel macht. Er pusht immer. Das, was schon da ist, wird einfach gepusht. Immer wieder neu in diesem Kreislauf. Und wir zelebrieren den geistlichen Tod als das Leben. Transhumanismus, neues Schlagwort, heißt, indem der Mensch immer mehr durchdigitalisiert wird, wird er besser. Das ist so abstrus. Da wird nichts besser. Paulus sagt, wer nicht zu Gott gehört, dessen ganzes Leben ist vom Einfluss des Satans bestimmt. Und da denkt man, boah, also so einer bin ich ja nun wirklich nicht. Und dann sagt Paulus im Vers 3, ich als Hardcore-Frommer gehöre genauso dazu oder gehörte. Denn er sagt, wir alle haben früher so gelebt, da schließt er sich mit ein. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Ja, er war auch einer davon. Selbst Fromme, die aus eigener Kraft fromm sind, sind genau da drin. Paulus sagt, vergiss nie, wer du mal warst. Da kommst du her. Vielleicht bist du in einem hochanständigen Elternhaus aufgewachsen und denkst, ich weiß gar nicht, wovon der alle redet. Und trotzdem, ohne göttliches Leben ist jeder ein geistlicher Zombie. Deswegen die Rückfrage. Wie ist es bei dir? Wo bist du? Und vielleicht bist du schon lange im Glauben und hast ganz vergessen, wo du eigentlich herkommst. Das geht uns ja so, wenn das so normal geworden ist. Deswegen schiebt Paulus ein zweites Vergiss nicht hinterher. Und das heißt, vergiss nicht, es gibt eine Gnadenrealität. Es gibt die Zombie-Normalität und es gibt eine Gnadenrealität. Und die beschreibt, was Gott an euch getan hat. Und da heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus, und dann wird alles aufgeschrieben, was wir in Christus haben, die Gnadenrealität. Diesen Punkt werde ich nur ganz kurz ansprechen, weil der bei uns oft Thema ist. Gott hat uns herausgerettet und das ist für Paulus so unfassbar, dass er selbst in diesem Vers nochmal betont, dass wir eigentlich tot waren. Er sagt, das ist unglaublich, was Gott getan hat. Er ist so barmherzig, er ist so voller Liebe. Und er hat uns mit Jesus lebendig gemacht und jetzt teilen wir das Leben von Jesus. Und wir teilen die Kraft von Jesus. Und wir teilen die Würde von Jesus, die wird hier auch beschrieben, in den himmlischen Welten sich gesetzt. Und wir sind Teil davon. Ein neuer Zustand. Und manche erleben das ja, diese Gnadenrealität, sehr pointiert, sage ich mal, ja. Binnen weniger Tage, manchmal an einem Tag, wo Gott ihnen die Augen öffnet und plötzlich sehen sie, boah, was war ich denn? Ich brauche den. Und bei manchen ist das ein ganz langer Prozess, in den sie hineingewachsen sind. Und ich glaube, das ist bei den meisten von uns so. Hineingewachsen. Und wenn du irgendwann fragst, glaubst du denn an Jesus? Ja, klar. An den glaube ich. Und da gibt es kein besser oder schlechter. Das sind einfach unterschiedliche Wege des Zugangs. Entscheidend ist, dass man sich an Jesus hängt. Durch Glauben an Jesus, der uns geschenkt wird. Das ist die Gnadenrealität. Und jetzt muss man ja fragen, ist dann die alte Normalität vorbei? Also, meine Erfahrung bei mir ist so ganz nicht. Manchmal erlebe ich das bei Menschen, die plötzlich die Gnade Gottes verstehen, fast so wie eine Diät. Ja, die blühen förmlich auf. Manchmal sieht man es bis ins Äußere hinein, dass sie sich aufrichten. Ich denke da gerade an eine Person. Und dann kann es sein, nach Monaten, ein, zwei Jahren, denkst du, ist das dieselbe Person noch? Ja, die wieder so ein bisschen in sich zusammengefallen ist. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt daran, dass oft der nächste Schritt fehlt. Und der nächste Schritt führt nämlich in die Jesus-Normalität. Das ist der nächste Schritt, die Jesus-Normalität. Manche empfinden so, ja, durch Gnade bin ich gerettet. Aber durch das, was ich jetzt tue, das ist meine Eigenleistung, da sorge ich dafür, dass ich dabei bleibe. Dann weißt du schon genau, dass du wieder zurückfällst. Oder, dass manche bis zum Kreuz kommen und dann beim Kreuz stehen bleiben, aber nicht mehr aus der Auferstehungskraft leben, sondern immer nur am Kreuz stehen bleiben. Und beides gehört zusammen. Die Gnadenrealität und die Jesus-Normalität, über die ich jetzt sprechen muss. Jetzt kommt nämlich das dritte, vergiss nicht. Vergiss nie, was das heißt, was dir mit der Gnade geschenkt ist. Das ist das dritte, vergiss nicht. Und das heißt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und da merkt man, Paulus kommt so richtig ins Schwärmen. Er sagt, Gott ist der Künstler. Jetzt geht es nicht mehr um meine eigene Performance. Nee. Ein Kunstwerk rühmt immer den Künstler. Denn es hat sich ja nicht selbst gemacht. Ob das ein Bild ist, eine Statue oder sonst etwas. Sie weist immer im Grunde genommen auf den Künstler hin. Wir sind sein Gnadenwerk und wie das Kunstwerk auf den Künstler hinweist, so sollen wir Gott jetzt durch unseren Lebensstil bekannt machen. Das ist die Jesus-Normalität, dass wir ihn durch den neuen Lebensstil bekannt machen. Ein christlicher Autor, Brian McLaren, hat ein Buch geschrieben, Dem Leben wieder Tiefe geben. Und darin erzählt er, vor einigen Jahren interviewte ich den Organisationsentwickler Dr. Peter Senge. Er erzählte, dass in den USA Bücher über buddhistische Spiritualität stark verkauft werden. Und dann fragte er ihn, ja, warum gerade die und nicht welche über den christlichen Glauben? Und da waren 500 Gemeindeleiter versammelt. Ist ja eine spannende Frage. Und dann sagte der, ich denke, es hängt damit zusammen, dass der Buddhismus sich als Lebensstil präsentiert, als the way of life. In einer gestressten, chaotischen Gesellschaft den Weg nach innen gehen und zur Entspannung. Und weiter sagt er, Sie als Pastoren, diesen Lebensstil, während das Christentum sich oft als ein Glaubenssystem darstellt. Also das und das musst du glauben. Und dann sagt er, Sie als Pastoren sollten sich deswegen Gedanken darüber machen, wie Sie Ihre Glaubenstradition als Lebensstil, als eine Praxis, die den Alltag prägt, wiederentdecken können. Denn das ist es, wonach die Leute heute suchen und was sie am meisten brauchen. Er sagt, es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Deswegen dieser Doppelpfeil. Anders ausgedrückt, ein schlechtes Kunstwerk weckt in der Regel kein Interesse am Künstler, oder? Außer du willst nochmal nachdenken, was das für ein grottiger Typ ist. Aber ein schlechtes Kunstwerk, das weckt kein Interesse am Künstler. Aber geht denn das automatisch, dieser Jesus-Lebensstil, ja? Ihn bekannt machen mit dem neuen Lebensstil? Ich glaube, automatisch geht es nur in die andere Richtung, dass wir uns zurückgewöhnen. Derselbe Autor schreibt noch, in einer rauen Welt wie der unseren verkommt der Charakter, wenn man nicht daran arbeitet. In einer rauen Welt wie der unseren verkommt der Charakter, wenn man nicht daran arbeitet. Und unser Charakter als Christen ist der Charakter Jesu. Was kann ich tun? Wir hatten im Urlaub die Gelegenheit, in den Bergen Gleitschirmflieger zu beobachten. Ich habe euch da mal einen kleinen Film mitgebracht. Da kann man stundenlang zugucken. Und ich dachte, das lässt sich sehr schön übertragen. Im Grunde genommen vertrauen Sie sich diesem Sack an, den Sie da, und diesem Schirm, der daran festgemacht ist. Und ich dachte, das ist ein Bild eigentlich für Jesus Christus. Ja, er ist der Schirm und dieser Sack, in den man reinsteigt. Und was machen Sie dann? Sie starten und Sie suchen die Thermik. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Ja, die Kraft, die uns auftreibt. Die sagen ja nicht, also jetzt bin ich gestartet, aber ich will da und dahin. Nein, die müssen dort sein, wo die Thermik ist. Und dann geht es himmelwärts, das haben wir auch so schön gesehen, ja? Wie denn man nach oben gezogen wird. Das heißt nicht, man wird immer besser. Nicht als Leistung, sondern das hat etwas mit der Nähe zu tun. Mit der Nähe zu Gott. Mein Lebensstil hat etwas mit der Nähe zu Gott zu tun. Die Bibel sagt, alles, was wir durch die Errettung haben, haben wir in Jesus Christus. Das haben wir nicht außerhalb von ihm, sondern in Jesus. Und das bedeutet, Jesus ist nicht nur für unsere Rettung zuständig, so wie die Feuerwehr. Die Feuerwehr kommt zu einem Ort, wo sie eingreift, hilft, aber irgendwann ist der Einsatz beendet. Und das ist gut so, damit sie Kapazität haben für den nächsten Einsatz. Aber bei Jesus ist es nicht so. Der sagt, oh, ich habe jetzt den Kasten gerettet. So, dann stelle ich dich hier hin und jetzt gehe ich zum nächsten. Und jetzt guck, wie du zurechtkommst. Nein, alles, was wir haben, haben wir in Christus. Nur in ihm können wir die guten Werke tun, die Gott schon vorbereitet hat. Und das bedeutet ja nichts anderes, als in Abhängigkeit zu leben, jeden Tag neu. Ich bin angewiesen auf den Schirm und auf die Thermik. Es ist unvorstellbar, dass einer in diesem Sack sagt, jetzt bin ich eine halbe Stunde geflogen, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt schneide ich die Schnüre ab. Ich vermute, dass das Gesetz der Schwerkraft eintreten wird. Ja? käme keiner auf die Idee. Und so ist unser Christsein eigentlich in Christus sein, wie in diesem Sack sein und mit diesem Segel daran. Und das macht Paulus, sagt, das muss euch bewusst sein. Vergesst es nicht. Ich habe die Woche an meinem Computer gearbeitet, auf einmal kam mir etwas in den Sinn, in meine Gedanken, wo ich wusste, das ist jetzt überhaupt nicht gut. Aber das wurde immer stärker. Das hat quasi so eine Kraft entfaltet. Und dann war ich so dankbar, dass ich gerade über diesen Text gearbeitet habe. Und dann habe ich gesagt, oh Herr Jesus, die alte Normalität ist noch da. Die umgibt uns ja. Die steckt sogar noch in uns. Aber die alte Normalität, diese Zombie-Normalität, hat mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Für die bin ich ja tot. Mit Christus gestorben. Und jetzt bin ich ja in Christus. Ich habe eine neue Normalität. Und Jesus, jetzt steige ich in Gedanken sozusagen in diesen Sack und greife diesen Schirm und starte und bitte dich, dass du mir hilfst und mich da frei machst und habe erlebt, wie er das geschenkt hat. Aber das ist ein Kampf. Ich merke bei mir oft, lande ich auch wieder im alten Verhalten. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch alle ganz genauso. Jesus hat im Johannesevangelium gesagt, ihr lebt noch in der Welt. Tja, das ist das Problem. Ihr lebt noch in der Welt und ein Stück Welt ja in euch, aber ihr seid jetzt nicht mehr von der Welt. Das heißt, ihr habt eine ganz neue Identität. Ihr müsst es nicht mehr, sondern ihr gehört jetzt mir. Gott sagt nicht, das neue Verhalten, das müsst ihr euch jetzt mühsam erarbeiten. Nein, er sagt, alles ist schon fertig. Das Einzige, was für euch wichtig ist, dass ihr bereit seid, in mir zu bleiben. Das ist die Kampflinie. In der Bibel wird beim Glauben oft von Kampf gesprochen. Und wer sich kennt, weiß, kennt die Kämpfe. Aber manchmal versuchen wir, falsch zu kämpfen, dass wir aus eigener Kraft dem Herrn beweisen wollen, dass wir uns verändern. Die Kampflinie geht dort, wo wir sagen, ich entscheide mich, in Christus zu bleiben. Und jetzt gehen wir nochmal auf die beiden Beispiele vom Anfang. Was hätte das für die Frau geheißen, die so überfordert war an diesem Tag, so angespannt, so überdreht, so unter Stress? Was hätte das konkret für sie geheißen? Das heißt, der Moment, wo ihr das bewusst wird, hätte sie eigentlich sagen müssen, weiß nicht, die Situation zu ihren Kindern, ich gehe mal einen Moment aufs Klo, da kann man ja immer noch ungestört sein. Und dann zu sagen, und Herr, du siehst alles, was in mir jetzt brodelt und sonst was, ein Vulkan, der jetzt gleich ausbricht, aber ich bin dein Kind und jetzt steige ich bewusst in diesen Sack, in diesen Gleitschirm und ich nehme den Schirm in die Hand und ich bitte dich, dass du mich jetzt trägst. Das wäre eine Minute gewesen, zwei Minuten. Und dann rausgehen und darauf vertrauen, dass Gott jetzt hilft in dieser Situation. Die wäre vielleicht nicht lammfromm gewesen danach. Aber wahrscheinlich hätte sie die Situation anders gelöst als in dem Fall. Was wäre mit dem Mann, der da vor seinem Bildschirm saß, nachts? In dem Moment, wo ihm das bewusst wird, weil er weiß, ja, das ist nicht im Sinne Jesu. In dem Moment aufstehen und einfach 3 Meter daneben gehen und im Grunde genommen dasselbe beten. Herr, ich weiß, diese Kraft in mir ist so stark, das zieht mich förmlich da rein. Aber du hast gesagt, ich muss dem nicht mehr folgen. Und jetzt will ich in diesen Sack steigen. Und jetzt will ich das Segel ergreifen, diesen Schirm. Und jetzt will ich mit dir und in dir sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach diesem Gebet er zumindest für diesen Abend die Chance gehabt hätte, zurückzugehen und den Ausknopf zu drücken. wie es am nächsten Tag ist, der Kampf wieder neu. Der ist ja nicht einmal gekämpft und dann ist es erledigt. Er ist wieder neu, aber für den Moment. Das heißt, jeder Tag, jede Situation ist genau das gefragt, in Jesus bleiben, in dieser neuen Realität. Das ist ein Lernprozess. Wenn jemand fragt, was heißt denn eigentlich geistlich wachsen? Ich glaube, geistlich wachsen heißt genau das. Immer wieder da hineintreten und sagen, ich gehöre nicht mehr dem Alten, ich will das neue Leben, aber nicht aus meiner Kraft, sondern Jesus, jetzt bin ich in dir und ich hülle mich in dich ein. Und jetzt wirke du an mir und an meinem Herzen. Und es kann sein, es geht schief, aber es kann auch etliche Male sein, ihr merkt die Veränderung und auf Dauer werdet ihr merken, was das in euch bewirkt, verändert. Vielleicht etwas, was ihr gar nicht möglich haltet mehr. Vielleicht habt ihr an manchen Stellen resigniert, wo ihr sagt, da will ich gar nicht mehr kämpfen, da höre ich auf. Ich möchte euch ermutigen, diesen Kampf nehmt wieder auf. An dieser Stelle. Zu sagen, in Christus, da hinein begebe ich mich. Und dann will ich mich von ihm tragen lassen. Ratet mal, wie weit der Weltrekord im Gleitschirmfliegen ist. Ich habe mal nachgeguckt, 610 Kilometer. 610 Kilometer Streckenflug im Gleitschirm. Und warum? Weil die von Thermik zu Thermik fliegen. Ja? Die drehen in der Thermik auf, dann fliegen sie weiter und suchen die nächste Thermik. Und dann fliegen sie weiter und suchen die nächste Thermik. Ja? Und im Grunde genommen ist das so ein schönes Bild für Christsein. In der Thermik des Heiligen Geistes leben und immer wieder daraus schöpfen. Und dann machen wir diesem großartigen Herrn eine tolle Ehre. Wir sind sein Werk, sein Kunstwerk. Nehmt euch das mit. Glaubt das. Und so wollen wir nochmal dieses Lied singen. In Christus ist mein ganzer Halt. Alles, was ich brauche, das habe ich in ihm.